Das ist eine der Hauptzweckbestimmungen von James Webb, nämlich in die Tiefe so weit zu schauen, wo bisherige Teleskope einfach nicht ausreichen in ihrer Sensibilität, und dann die ersten sich bildenden Galaxien zu studieren. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Wir haben Voraussagen von unseren Modellrechnungen, aber die müssen natürlich überprüft werden, wenn wir sicherstellen wollen, dass unser Bild des Kosmos richtig ist.
Wissenswerte. Ein Podcast von RBB24 Inforadio.
Herzlich willkommen zu unserem Wissenschaftsgespräch am Sonntag. Ich bin Axel Dorloff. Es ist der bisher tiefste Blick in die Vergangenheit des Weltalls. Die Aufnahmen des Weltraumteleskops James Webb. Das teuerste und ambitionierteste Weltraumteleskop, das es je gegeben hat. Im Juli hat die NASA die ersten Bilder vorgestellt. Und die meisten Experten sind sich einig. Es sind revolutionäre Aufnahmen, spektakulär und in ihrer Ästhetik überwältigend. Doch was steht jenseits der schönen Bilder? Was machen die Astrophysiker mit den Informationen, die James Webb ihnen liefert? Gibt es schon bald neue Antworten? Zum Beispiel auf die Frage, woher wir kommen? Das ist jetzt unser Thema in den Wissenswerten. Und zu Gast ist Professor Martin Roth. Er leitet das InnoFSPEC, das interdisziplinäre Zentrum für innovative faseroptische Spektroskopie und Sensorik, ein gemeinsames Zentrum des Leibniz-Instituts für Astrophysik Potsdam, kurz AIP, und der Universität Potsdam. Und Professor Roth hat mit seinem Team am James-Webb-Teleskop mitgearbeitet. Hallo, Herr Roth.
Guten Tag, Herr Dorloff.
Schön, dass Sie da sind. Ein roter Feuerball mit leuchtenden Flecken vor rabenschwarzem Hintergrund. Anfang August hat sich ein französischer Kollege von Ihnen, der Physiker Etienne Klein, einen Scherz erlaubt, indem er das Bild einer Chorizo-Wurst als James-Webb-Aufnahme deklariert hat. Ist Ihnen das aufgefallen, Wurst statt Galaxienhaufen?
Ja, das war wirklich ein gelungener Scherz in der Community. Da liefern Sie nämlich ein schönes Stichwort, das ein Schlagwort aus dem Marketing, soviel ich weiß, nämlich Seeing is Believing, oft auf die falsche Fährte führt. Ja, Sie haben es schon angesprochen, die Bilder, die in dem ersten Release von James Webb am 12. Juli veröffentlicht worden sind, sind ja atemberaubend. Und das ist, glaube ich, so für die allgemeine Öffentlichkeit wie auch für die Experten, die sich wirklich beruflich mit Astronomie befassen. Und es ist kein Zufall, dass diese Bilder ausgewählt wurden. Es ist nämlich Ergebnis einer langen Vorbereitungsphase, wo man sich konzentriert hat, ich glaube schon 2 Jahre im Voraus, vor dem Start von James Webb, spektakuläre Bilder herauszugreifen, die man der Öffentlichkeit gut vermitteln kann. Wir erinnern uns vielleicht nach dem Start des Hubble Space Teleskops, was ja auch ein Riesenerfolg war, gab es erstmal eine große Ernüchterung. Im Amerikanischen hieß das The Hubble Flaw, weil sich nämlich herausstellte, dass der Hersteller des Hauptspiegels, des HST, einen Fehler gemacht hatte bei der Politur. Das waren zwar nur wenige Mikrometer am Rand des Spiegels, aber das führte zu einer sogenannten sphärischen Aberration. Das heißt, die Bildgüte, die man erwartet hatte, wurde nicht eingehalten. Und das war aus Sicht der Steuerzahler wenig erfreulich. Wir müssen uns auch vorstellen, die genaue Zahl kenne ich nicht, aber ungefähr 1,7 Milliarden Dollar, die das Hubble gekostet hat. Das ist auch durchaus vergleichbar mit den Kosten von James Webb. Die sind ja zu rechtfertigen. Und deswegen hat man sich also hier besonders vorbereitet und besonders schöne Bilder, die aber auch einen wissenschaftlichen Stellenwert haben.
Dann lassen Sie uns das nochmal einordnen, wenn Sie sagen wissenschaftlicher Stellenwert. Also wie revolutionär, wie bedeutend, wie neu ist das, was wir da jetzt sehen aus Sicht des Astrophysikers?
Also ich selber war fasziniert von den Beispielen, die dort zu sehen waren am 12. Juli, von dem Galaxienhaufen mit der Nummer SMAX 0723. MAX steht für Massive Cluster Survey. Das war eine Himmelsdurchmusterung, die mit dem Hubble durchgeführt worden ist, um massereiche Galaxienhaufen zu suchen. Galaxienhaufen sind Strukturen im Universum, die sich durchaus nach den Voraussagen unserer Modellvorstellungen, die wir auf dem Computer entwickeln, das machen unsere Kollegen, die sich Kosmologen nennen, nach dem Big Bang entwickelt haben, wo sich so eine schaumartige, allerdings mit riesigen Dimensionen, Struktur im Kosmos gebildet hat. Und da spielen Galaxienhaufen eine große Rolle. Ein zweiter Punkt ist, möchte ich sagen, eher technischer Natur. Wie wir nach der Relativitätstheorie von Einstein wissen, hat Masse die Eigenschaft, im Raum-Zeit-Kontinuum den Raum zu beeinflussen. Und deswegen wirkt ein massiver Galaxienhaufen wie eine Linse, wie eine optische Linse. Und im Fall von ASMAX 0723 sieht man sehr schön ringartige Strukturen um den Galaxienhaufen, die nichts anderes sind als fern hinter dem Haufen liegende Galaxien in der Urzeit des Kosmos, vermutlich um 500 Millionen Jahre nach dem Big Bang, die durch die Gravitationswirkung und damit den Linseneffekt verstärkt werden. Die könnten wir auch mit dem James Webb so nicht sehen, aber durch die Linse treten sie auf einmal in Erscheinung. Zwar verzerrt, aber damit können wir sie messen.
Das heißt, um das nochmal zu verstehen, dieser Galaxienhaufen ASMAX 0723, der offenbart uns wirklich Galaxien aus der Kindheit des Universums,
ja,
kann man sagen.
Genau so ist das. Und das ist eine der Hauptzweckbestimmungen von James Webb, nämlich in die Tiefe so weit zu schauen, wo bisherige Teleskope einfach nicht ausreichen in ihrer Sensibilität, und dann die ersten sich bildenden Galaxien zu studieren. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Wir haben Voraussagen von unseren Modellrechnungen, aber die müssen natürlich überprüft werden, wenn wir sicherstellen wollen, dass unser Bild des Kosmos richtig ist.
Das heißt, da sind wir jetzt auch schon beim Thema, dass James Webb nicht nur ein schöner Fotoapparat ist, sondern Ihre Kolleginnen und Kollegen wollen ja Physik damit machen.
Ja, das ist ein anderer wichtiger Punkt, den man nicht vergessen darf. Für die Physik brauchen wir Messwerte. Ja, wir setzen uns als Astronomen nicht vor die schönen Bilder und freuen uns, sondern man versucht quantitativ zu untersuchen, was verbirgt sich hinter den Bildern. Die Methode der direkten Bildaufnahme, häufig durch verschiedene Filter, aus denen man dann am Computer ein Farbbild für die Öffentlichkeit zusammensetzen kann, sind schon mal für sich genommen interessant und quantitativ auswertbar. Wir können zum Beispiel feststellen, ist eine bestimmte Galaxie sehr rot oder ist sie eher blau? Und dann kann man daraus Rückschlüsse ziehen auf die Zusammensetzung der stellaren Population, die Sterne, die also diese Galaxie bilden, oder eine Verdunklung durch Staubwolken oder eine enorme Rotverschiebung, die etwas mit dem Alter zu tun hat, den das entsprechende Objekt hat. Das sind erste quantitative Hinweise. Aber die sind noch sehr krude. Zum Beispiel ist die Entfernungsbestimmung von Galaxien mithilfe der, photometrischen Rotverschiebung sehr ungenau. Das haben meine Kollegen in Frankreich und in Potsdam nachgewiesen durch spektroskopische Messungen. Und da sind wir beim Punkt, die Spektroskopie ist ein extrem wirksames Mittel, um sehr, sehr genaue Informationen zu bekommen über die Physik der Objekte, die man studiert. Ob sie nun in unserer Nähe sind, zum Beispiel die Sonne, Planeten, oder ob sie bei einer Rotverschiebung von 12 liegen.
Als Erklärung, die Spektroskopie ist sozusagen die Methode, mit der Sie den Zustand von Materie in großer Entfernung messen wollen.
Ja, genau. Und das ist etwas, da sind wir in Potsdam etwas stolz. Wir haben am Telegrafenberg in Potsdam heute das PIC beherbergen, das Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung, das schöne Gebäude, in dem das Astrophysikalische Observatorium Potsdam angesiedelt war. 1874 wurde es gegründet, als Kirchhoff und Bunsen erkannt haben, dass man mit der Spektroskopie Materie untersuchen kann. Und die Astronomen in Potsdam dachten, das müssen wir sofort am Himmel einsetzen. Und die Geburtsstunde der Spektroskopie und ihr Einsatz in der Astronomie hat eigentlich die Transformation von dem, was wir Astronomie genannt haben, in die Astrophysik eingeleitet. Und dieser Punkt, der ist auch für James Webb ganz wesentlich. Wir haben verschiedene Spektrographen an Bord. Und wenn wir jetzt an diesen ersten Data Release denken, dann sind zum Beispiel Beobachtungen in dem sogenannten Stefans-Quintett, das ist eine Gruppierung von wechselwirkenden Galaxien, mit einer bildgebenden spektroskopischen Methode. Das ist auch eine Innovation, die aus der Astronomie kommt. Messungen gemacht worden, die quantitativ Aussage machen über die Kinematik, nämlich die Bewegung von Gasmassen in den zusammenstoßenden Galaxien dieses Stefan-Quintett. Das ist nur ein Beispiel von vielen.
Und das ist jetzt auch nochmal neu an Bord von James Webb, diese Vereinigung von Spektroskopie und Bildgebung.
Da haben Sie recht, das ist wirklich eine enorme Innovation. Sie müssen sich vorstellen, Punktquellen wie entfernte Sterne, die wir nicht auflösen können, kann man ohne weiteres in einem konventionellen Spektrograph analysieren. Da gibt es keine Frage. Aber in dem Moment, wo ein Objekt Ausdehnung besitzt, zum Beispiel ein Gasnebel oder eine Galaxie, wäre die Aufgabe, die Ortsauflösung über dieses Objekt zu erzielen, enorm kostenaufwendig oder gar nicht mehr machbar. Wenn man Punkt für Punkt einzelne Messwerte aufnehmen wollte, würde das Tage, Wochen, Monate dauern und bei den enormen Kosten unser Observatorium überhaupt nicht zu rechtfertigen. Das heißt, das Ziel, in einem Schuss ein Gesichtsfeld spektroskopisch zu erfassen, das hat Astronomen schon lange bewegt. Und in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts sind erste Geräte gebaut worden. Wir haben uns in Potsdam dort auch mit diesem Thema befasst, sehr erfolgreich. Und die Technologie, die dabei entwickelt worden ist, auf verschiedene Art und Weise, mit Faseroptik, mit kleinen schlitzartigen Spiegeln und so weiter, die ist jetzt so weit getrieben worden, dass wir damit sehr, sehr erfolgreich Wissenschaft machen. Seit 2014 mit einem weltweit führenden Gerät an der Europäischen Südsternwarte in Chile, dem MUSE-Instrument, an dem wir Potsdamer beteiligt sind. Und dann eben nun mit dem neuen NIRSPEC-Instrument an Bord von James Webb, von dem wir uns sehr, sehr viel erhoffen.
Vielleicht können Sie auch noch mal kurz erläutern, wir haben Ihr Institut InnoFSpec schon genannt, wie Ihr Beitrag zum James-Webb-Teleskop ist, der Beitrag von Ihnen und Ihrem Team.
Nun, wir haben Erfahrung im Bau von Geräten und der Nutzung von Geräten dieser Art, der bildgebenden Spektroskopie. Und ein leitender Wissenschaftler, mit dem wir in den Jahren 2002 bis 2005 im Rahmen eines EU-Projekts kooperiert haben, und zwar aus Lyon in Frankreich, der inzwischen bei der ESA zuständig ist für NIRSPEC, hatte uns eingeladen, unsere Erfahrung bei der Softwareentwicklung für James Webb einzubringen. Und wir sind dann im Unterauftrag von heute Airbus, damals Astrium, in dieses Projekt eingestiegen und haben für NIRSPEC Softwareentwicklung gemacht. Es ist eine sehr technische Angelegenheit, die ich vielleicht jetzt hier nicht ausführen sollte, aber etwas, was auf dem Markt nicht erhältlich ist, das sind alles Sonderentwicklungen und im Fall des schon erwähnten Instruments MUSE hat uns das 10 Jahre Arbeit gekostet. Allerdings kann ich, glaube ich, sagen, unsere Kollegen sind da weltweit führend und nirgendwo weder in USA noch in Japan gibt es vergleichbare Gruppen, die das leisten können.
Und diese Software wird jetzt auch an Bord von James Webb sozusagen?
In einer modifizierten Form, ja.
Wir haben eingangs schon gesagt, James Webb liefert den bislang tiefsten Blick in die Vergangenheit des Weltalls. Wir haben über den Galaxienhaufen SMAX 0723 geredet, der uns Galaxien aus der Kindheit des Universums offenbart. Wir wollen ja wissen, woher wir kommen. Gibt es da jetzt schon neue Erkenntnisse oder was kommt da auf uns zu?
Ich glaube, die Frage, was kommt da auf uns zu, ist vielleicht die interessantere, obwohl ich zum ersten Teil der Frage sagen kann, ich habe heute Morgen mal nachgeschaut, es gibt so einen Preprint-Server, bei dem Publikationen, die akzeptiert sind und in den nächsten Wochen, Monaten veröffentlicht werden, gesammelt werden. Zu dem Beispiel dieses Galaxienhaufens, den wir schon besprochen haben, liegen, Sie erinnern sich, 12. Juli, das sind jetzt 6 Wochen her, liegen bereits 28 Publikationen vor. Also das wird mit Sicherheit explodieren und das ist ja nur ein Objekt. Und wir haben ja gerade erst angefangen. Aber lassen Sie uns durchaus einen Blick in die Nähe werfen. Es gibt einen Planeten, der trägt eine Nummer, WASP-96b. Ein Planet, der 2013 entdeckt worden ist im Rahmen einer Himmelsdurchmusterung, Wide Area Search for Planets. Und da war durch die Vorbereitung, die ich bereits erwähnte, gesagt worden, das ist ein interessantes Objekt, wo wir mal schauen können, ob wir in der Lage sind, eine der Zielstellungen von James Webb schon ganz früh zu demonstrieren. Nämlich, wir sind daran interessiert, nachdem wir inzwischen 4000 Exoplaneten kennen, also Planeten in einem Sternsystem ähnlich unserer Sonne, wir sind daran interessiert zu schauen, finden wir unter diesen Planeten solche, die erdähnlich sind? Das ist die Frage nach dem Ursprung. Wo kommen wir her? Gibt es anderswo auch die Möglichkeit der Entwicklung von Leben? Das ist eine spannende Frage. Und ein Schritt dorthin wäre zu untersuchen, haben denn Planeten in anderen Systemen auch Atmosphären? Und da hat man WASP-96b ausgewählt, weil dort die bisherigen Ergebnisse gesagt haben, eher nicht. Das ist ein eher Jupiter-ähnlicher Gasplanet, der in großer Nähe zu dem Zentralstern steht, also mit Sicherheit nicht erdähnlich sein kann. Aber er hat den Vorteil einer kurzen Bahnperiode und das heißt, das Objekt tritt immer wieder vor die Sternscheibe, wenn man sich vorstellt, in einer geringeren Entfernung zu sein, macht also eine Art Sonnenfinsternis. in Anführungszeichen. Und wenn das passiert, dann strahlt der Hauptstern, der Zentralstern, durch die Atmosphäre, durch die vermeintliche Atmosphäre des Planeten. Und man hat die Chance, mit sehr empfindlichen Messmethoden in der Spektroskopie Signaturen zu finden, die auf Moleküle hinweisen. Das ist das, wonach man sucht. Und tatsächlich ist es gelungen, anders als bisher bekannt war, eine Atmosphäre nachzuweisen und sogar Hinweise, dass sich Wolken gebildet haben können, inhomogene Verteilung von Wasserdampf. Nochmal, das ist ein Objekt, das ganz anders ist als die Erde. Das ist ein Gasplanet, aber es ist sozusagen eine erste Demonstration gewesen, dass wir hier ein Arbeitsfeld eröffnet haben, was bisher nicht zugänglich war. Das wird mit Sicherheit in den nächsten 5 Jahren ganz spannende neue Erkenntnisse liefern.
Und auch ganz,
davon bin ich überzeugt.
Ganz konkret auf die Frage hin, gibt es irgendwo auch ähnliches Leben wie auf der Erde?
Man würde, wenn man diese Methode verfeinert hat und nach dem Nachweis von Wasser, dem Wassermolekül, natürlich auch schauen, gibt es Sauerstoff. Und dann in einer ferneren Zukunft die Hoffnung, dass man vielleicht sogar Biosignaturen findet. Da bin ich kein Experte, das ist, glaube ich, sehr Zukunftsmusik, aber mühsam nähert sich das Eichhörnchen. Viele Gebiete in der Astrophysik haben Jahre oder jahrzehntelange Arbeit erfordert. Wenn Sie zum Beispiel an die immer noch nicht geklärte Frage des genauen Werts der Hubble-Konstanten denken, da haben ja unzählige Doktorarbeiten und viele Studien zu einem Bild geführt, was immer noch verstörend unsicher ist. Ja? Ich denke, der Blick in die Zukunft ist sehr verheißungsvoll.
Und Sie sagen, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Das kann sich jetzt mit James Webb deutlich besser ernähren.
Die Vorstellung, dass man mit den schönen Bildern, die wir gesehen hat, ein wissenschaftliches Problem erledigt hat, die führt in die Irre. Also Sie müssen sich vorstellen, dass hinter diesen Publikationen jahrelange Arbeiten stecken. Und es sind insbesondere die Karrieren von jungen Nachwuchswissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, die dann 3, manchmal 5 Jahre intensive Arbeit mit den Daten bedeuten. Das springt einem dann nicht ins Auge, sondern das ist wirklich harte Arbeit. Und in vielen Fällen ist natürlich auch das nicht getan mit einem einfachen Beobachtungsbefund, sondern man möchte das vergleichen mit Modellrechnungen, führt selber neue Modellrechnungen durch. Das ist ein sehr weites Feld und in der Tat harte Arbeit.
Aber wenn Sie sagen, wir haben jetzt schon oder wir zählen jetzt schon 4000 Exoplaneten, dann ist es nicht so unwahrscheinlich.
Sie können selber einmal nachschauen. Es gibt bei der NASA eine Website, die täglich aktualisiert, wie viele Exoplaneten bekannt sind. Die sind im Wesentlichen durch Transit, also durch solche Durchgänge vor dem Sternscheibchen, photometrisch entdeckt worden und werden weiter entdeckt. Da kommen jede Woche, ich glaube, 5 oder 6 dazu. Das wird weiter zunehmen. Und ich kann Ihnen sagen, während meines Studiums tauchte mal in einer Vorlesung die Frage auf, sind wir alleine im All? Gibt es andere Planetensysteme? Das war damals eine spekulative Frage. Man hatte da keine Hinweise. Also in den letzten 30 Jahren ist dieses Gebiet explodiert und ich denke, das wird auch weiterhin der Fall sein. Da können wir uns auf spannende Entdeckungen gefasst machen.
Wenn wir nochmal auf die Entdeckungen von James Webb zu sprechen kommen, was sehen Sie so für die nächsten 2 bis 5 bis 8 Jahre? Ganz konkret.
Ich denke, konkret wird sehr viel gearbeitet werden im Gebiet der Kosmologie, nämlich die Nutzung der Sensitivität von James Webb und insbesondere die Öffnung des Infrarotspektralbereichs mit einem großen Teleskop, um die schwächsten Galaxien am Rande des Universums, des beobachtbaren Universums zu finden und zu analysieren. Man möchte gerne wissen, wie haben sich die ersten Gaswolken zusammengeballt unter dem Einfluss der Gravitation und Sterne gebildet. Das wird man, wie ich schon gesagt habe, nicht nur mit Bildchen anschauen. Wir haben ja nun das Beispiel gesehen, wie eine Gravitationslinse uns diese entfernten Galaxien näher ranholen können. Aber man kann sie auch direkt beobachten. Da braucht man lange Belichtungszeiten, da braucht man sehr aufwendige Arbeiten, um das schwache Signal zu extrahieren und dann quantitativ zu untersuchen. Dann wird man fragen, wie sieht die Kinematik von diesen Galaxien aus? Die Voraussage lautet, es sind sehr fragmentierte kleine Stücke, die dann später verschmelzen. Wird man das bestätigen können? Wird man Hinweise bekommen auf die ersten Generationen von Sternen? Wie sind die zusammengesetzt chemisch? Welche Elemente existieren? Wissen Sie, die Nukleosynthese, die Entstehung höherer Elemente, wie wir sie auf der Erde vorfinden, folgt einer Voraussage, wie in der Geschichte des Kosmos zunächst mal aus Wasserstoff, Helium und kleinen Spuren von Lithium sich durch Kernverschmelzung in Sternen diese neuen Elemente gebildet haben. Das nachzuweisen, das wird also Jahre und Jahrzehnte in Anspruch nehmen und ich denke, das wird eines von den wichtigen Feldern sein in den nächsten 8 Jahren. Dann das wichtige Feld der Sternentstehung per se. Wie ballt sich aus einer großen Wolke, die in der Dimension von Lichtjahren gemessen wird, einer Wolke aus Gas, Staub, Molekülen, etwas zusammen, was in der Lage ist, durch einen Gravitationskollaps einen Stern zu erzeugen. Die Physik, die ist sehr, sehr schwierig. Es ist nicht so, dass einfach unter dem Einfluss der Gravitation das in sich zusammenfällt und fertig, sondern es gibt dadurch, dass Druck, Gasdruck und Gravitation entgegenwirken, da gewisse Hemmschwellen, dann entstehen die Sterne, die haben ihrerseits ein Strahlungsfeld, erzeugen einen Strahlungsdruck auf die Partikel. Das sind komplexe physikalische Prozesse und auch chemische Prozesse, die sich dabei abspielen. Und da bin ich auch sicher, dass dort sehr, sehr viel passieren wird. Übrigens, das sollte man auch erwähnen, im Zusammenspiel mit anderen Observatorien. Die Weltraumobservatorien, die haben eine Alleinstellung durch die Abwesenheit der Atmosphäre, die Möglichkeit, ununterbrochen belichten zu können und so weiter. Aber es gibt andere Geräte, zum Beispiel im Radiobereich, die in Wellenlängenbereichen Informationen liefern, die von James Webb nicht kommen. Nehmen Sie zum Beispiel das ALMA-Array in Chile. Das ist eine Ansammlung von mehr als 50 Radioteleskopen, die eine enorme Empfindlichkeit erzeugt haben, aber in dem Submillimeter-Wellenlängenbereich, also noch langwelliger als James Webb schaut, Beobachtungen machen kann, wo noch mehr Informationen gewonnen werden über das Vorhandensein von Molekülen. Das reicht dann allerdings nur in unsere unmittelbare Sonnenumgebung und ist aber enorm wichtig für das Studium dieser Prozesse der Sternentstehung. Spätphasen der Sternentstehung ist ein sehr mich persönlich interessierendes Thema. Wie wahrscheinlich die meisten wissen, erwarten wir in 4 Milliarden Jahren etwa, dass die Sonne sich zu einem roten Riesen entwickelt. Das ist aber eine lange Zeit hin. Und dann Prozesse erfahren wird, bei denen zum Schluss die Nukleosynthese im Kern versiegen wird, die Energiequelle. Sodass in dieser Spätphase interessante Prozesse passieren. Dort wird sehr viel Masse verloren durch das Entstehen von sogenannten Sternwinden. Der Kern des Sterns wird kontrahieren, wird sehr heiß werden und schließlich die abgestoßene Hülle ionisieren, um dann einen, wie wir das nennen, aus historischen Gründen, etwas irreführend, um dann einen planetarischen Nebel zu erzeugen. James Webb hat ein solches Objekt beobachtet. Die Katalognummer lautet NGC 3132 und hat gezeigt, welche Mengen an Staub vorhanden sind. Die Physik dieser Staubentstehung, die Physik der Winde ist hochkomplex und trotz jahrzehntelanger Arbeit, wir hatten an der TU in Berlin vor vielen Jahren einen großen Schwerpunkt in der Physik und Chemie der Sternwinde von roten Riesen. Das sind Themen, die sicherlich mit diesen neuen Beobachtungsmöglichkeiten ganz stark vorangetrieben werden können. Und wir hatten ausführlich schon gesprochen über die Exoplaneten. Ich denke, das ist ganz klar ein Gebiet, was enorm profitieren wird. Damit ist die Liste nicht zu Ende. Wir könnten noch die nächsten 2 Stunden sprechen. Es wird mit Sicherheit einen ganz starken Wettbewerb um die knappe Beobachtungszeit geben. Da können wir uns sicher sein. Und ich drücke nur die Daumen, dass technisch das Gerät weiterhin so fehlerfrei funktioniert, wie das schon in der sehr spannenden Phase des amerikanischen Deployment und Commissioning passiert ist, also dem halben Jahr bis zur Indienststellung nach dem Start.
Herr Roth, herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke.
Das war Wissenswerte im Gespräch mit Professor Martin Roth vom Leibniz-Institut für Astrophysik in Potsdam, kurz AIP. Er leitet das interdisziplinäre Zentrum für innovative faseroptische Spektroskopie und Sensorik, ein gemeinsames Zentrum des AIP und der Universität Potsdam. Unser Gespräch können Sie nachhören in der ARD-Audiothek. Danke fürs Zuhören. Ich bin Axel Dorloff.
Wissenswerte. Ein Podcast von RBB24 Inforadio. Wir lieben das Warum.